Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Micro-Frontends. Wir klären zum einen, was sich hinter dem Begriff Micro-Frontends überhaupt verbirgt, ob es sich dabei um den heiligen Gral der Frontend-Entwicklung handelt oder ob ich mir nicht doch einige Nachteile damit ins Projekt hole. Dies und noch viel mehr besprechen wir mit Michael Gers. Er ist passionierter Frontend-Entwickler, hat sich lange Zeit mit Micro-Frontends beschäftigt und dazu sogar ein Buch mit dem Titel Micro-Frontends in Action geschrieben. Mein Name ist Markus Unger und los geht's.
Ein wirklich guter Podcast, der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
Moin Michael, magst du dich einmal kurz vorstellen im Sinne, wer bist du und was tust du denn so?
Ja, hi Markus. Wer bin ich? Ich bin Michael Gers. Ich bin Softwareentwickler bei Neuland. Da bin ich jetzt auch schon seit fast 14 Jahren und mein Fokusbereich, das, was ich spannend finde, ist Frontend-Entwicklung und in den letzten Jahren auch verstärkt der Architekturbereich im Frontend.
Okay, spannend. Architektur, kann man sich viel darunter vorstellen. Magst du da vielleicht mal ein bisschen tiefer drauf eingehen? Also auf Softwarebasis oder schon im Bereich Frontend?
Also ich finde das gerade im Frontend spannend, also zum Architektur im Softwarebereich, da gibt's relativ viel, auch wurden relativ viele Bücher geschrieben und gibt's auch viel Theorie dazu. Und im Frontend-Bereich habe ich zumindest in den letzten Jahren, also es fing jetzt nicht erst vor ein paar Jahren an, aber schon in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall, einen deutlichen Shift auch beobachtet, dass früher war Frontend so ein, ja, wir machen noch ein bisschen HTML und CSS und dann sieht das irgendwie nachher nett aus im Browser. Und inzwischen ist es so, dass man, also auch von der Komplexität, die moderne Frontends heutzutage haben, dass das Architekturthema da deutlich relevanter geworden ist. Im Sinne von, wie baue ich meinen Code auf, aber auch im Sinne von, wie spielt das eigentlich alles zusammen und wie passt eigentlich, welchen Platz hat mein Frontend eigentlich in der gesamten Applikation? Da werden wir heute wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil Micro-Frontends, was ja das Thema von heute ist, da geht es genau darum, also den bisschen breiteren Blick darauf.
Ah, okay. Jetzt hast du das Stichwort reingebracht quasi. Thema ist heute Micro-Frontends. Jetzt hast du schon ein bisschen erklärt, wo das reingehen kann, Architektur und sowas. Aber was zeichnet denn ein Micro-Frontends überhaupt aus? Also ich frage, weil ich kenne jetzt Single-Page-Applications und vielleicht magst du darauf eingehen, was Micro-Frontends für dich ausmachen und wo vielleicht die Distanz ist zu den Single-Page-Applications.
Ja, also der Begriff Micro-Frontends, also es ist schön, dass es den Begriff gibt, allerdings ist der Begriff, ich finde ihn ein bisschen schwierig, weil der meistens bei Leuten eine Assoziation weckt, die zu klein oder vielleicht ein bisschen zu eingeengt oder falsch ist. Also Micro-Frontends ist nicht wirklich eine Technik, sondern es ist eher eine Art, eine Anwendung zu bauen, wo der ganz besondere Part ist halt, wie sich das nachher im Frontend manifestiert. Also ich habe eine Anwendung, die aus mehreren Teilen besteht, und mehrere Teile meint wirklich von der UI bis zum Backend bis in die Datenbank runter. Und diese Teile werden quasi nebeneinander gebaut, organisatorisch, aber auch technisch und im Frontend nachher miteinander verbunden. Daher dieses Micro-Frontends, das Frontends im Namen. Aber das Muster, was da beschrieben wird, erstreckt sich halt auf den ganzen Software-Stack und ist nicht nur eine Frontend-Technik.
Da fällt ein bisschen die Analogie ein zu den Microservices, ne? Da gab es ja auch immer Probleme, das zu definieren, wie groß darf ein Microservice sein. Ist das bei Micro-Frontends denn auch schwieriger? Das hast du schon ein bisschen angedeutet, dass das doch größer werden kann. Vielleicht hast du ja ein Beispiel aus deinem Alltag. Wenn ich so an Micro-Frontends denke ich so ein bisschen an so ein, wenn wir im Bereich E-Commerce bleiben, an so einen Warenkorb-Button oben rechts im Header. Aber das ist wahrscheinlich zu Micro, oder?
Ja, vielleicht zoome ich noch mal eine Stufe weiter raus, also wie man sich das auch wirklich praktisch vorstellen kann, was das ist. Also vom Prinzip Micro-Frontends, ich habe ja eben schon gesagt, Technik und Organisation. Wir verwenden das bei Neuland immer dann, wenn wir wirklich über mehrere Teams hinaus eine Softwareentwicklung skalieren wollen. Sprich, früher haben wir das gemacht, wir haben haben Teams gehabt, die waren 4, 5 Leute, die haben an einem Online-Shop gearbeitet, dann sind die Teams gewachsen, dann waren wir irgendwie 15 Leute, die haben an einem Online-Shop gearbeitet, das war meistens noch okay, und aber ab einer bestimmten Größe fängt es an schwierig zu werden. Wenn ich 30 Leute habe, die auf der gleichen Grundbasis arbeiten, dann kann man das irgendwie machen, aber meistens werden dann die Schmerzen schon relativ groß. Das war bei uns dann der Punkt, und nicht nur bei uns, bei anderen Firmen auch, wo man dann halt über eine Teilung nachgedacht hat. Man kann die Teilung oben unten vornehmen quasi, ne? Man hat ein Frontend-Team, das ist dann irgendwie die Hälfte der Leute, und dann ein Backend-Team, das ist die Hälfte der Leute, oder eine andere Verteilung. Man kann aber auch so einen vertikalen Schnitt machen, also wirklich sagen, es gibt ein Team, das kümmert sich um einen Bereich, um einen Verantwortungsbereich, zum Beispiel die Shopstrecke, also Detailseite, Homepage, und da gibt es ein anderes Team, das kümmert sich um den Warenkorb, also wirklich das, was dann nach der Artikel-Detailseite passiert, inklusive Bestellnachverfolgung, alles, was dazu gehört. Dann teilt man den ganzen Shop in zwei Teile. Also den ersten Teil die Shop-Strecke und den zweiten Teil Bestellprozess und alles, was damit zu tun hat. Und das sind für mich so ein bisschen die, oder anders, das ist für uns dann so ein Kriterium gewesen, wo wir gesagt haben, okay, das macht Sinn, das dann zu teilen und auch nicht nur organisatorisch zwei Teams zu teilen, sondern wirklich auch die Software zu teilen. Und um auf deine Frage zu kommen, dass der Großteil, wenn man sich das anguckt, das erste Micro-Frontend ist halt wirklich die Shop-Strecke, das sind einzelne Seiten, die man auch angucken und benennen kann. Das zweite Micro-Frontend ist dann die Bestellstrecke, das, was dann weiter hinten ist. Und ich habe aber teilweise auch Übergabepunkte, also wo ich dann sage, du hast gerade schon den Mini-Basket als Beispiel angesprochen. Also ich bin auf der Homepage und will aber trotzdem irgendwie den Zustand meines Warenkorbs sehen. Und da macht es dann durchaus Sinn, dass das Team, was eigentlich die Bestellstrecke verantwortet, mir dann noch so ein, wir nennen das gerne Fragmente, so eine UI-Komponente zur Verfügung stellt, die ich als zum Beispiel das Team, was die Shopstrecke macht, einfach bei mir einbinden kann in meinen Header und sagen kann, okay, hier, Team, was den Warenkorb macht, gib mir mal den Zustand des Mini-Baskets, den Zustand des Warenkorbs, den ich ja irgendwie embedden kann. Die verantworten dann auch die ganze UI. Genau, aber das kann man durchaus machen. Also, dass man auch so kleinteilige Dinge hat, die von einem Team einem anderen Team zur Verfügung gestellt werden, um es da anzuzeigen. Also da gibt es auch, es ist schwierig, da so eine Größe festzulegen und zu sagen, ah ja, wenn das so groß ist, dann ist das noch eins, oder so, wenn es so groß ist, ist es zu klein. Wir haben auch schon Projekte gehabt, wo so kleine Herzbuttons quasi, die auf Artikelkacheln verteilt waren, zum Beispiel auf der Produktliste, wo es ein Team gab, was die Wunschlistenfunktion gemacht hat. Das hatte dann ganz, ganz viele von diesen Micro-Frontends eingebunden. Das ist immer ein bisschen, muss immer genau gucken, wenn man bei der Implementierung ist, was da die Vor- und die Nachteile sind, aber das kann man durchaus machen. Da gibt es jetzt keine Standardgröße.
Okay. Jetzt hast du schon viel gesagt in Bezug auf Teamgrößen. Also was ich jetzt so rausgehört habe, wann man Micro-Frontends nutzt, ist so ein bisschen Skalierung. Du hast vorhin gesagt, 30 Personen auf einer Codebasis eher unüblich. Jetzt gibt es aber kein Regelwerk, wo man sagt, ab einer gewissen Größe teilt man das, oder geht man da quasi nach diesem Pizza-Prinzip vor? Also mal, wenn ich sieben Entwickler erreicht habe, dann muss ich das splitten? Bedingt das einander? Also hat das was mit Micro-Frontends zu tun, oder ist das einfach was hinten rausfällt?
Genau, also hat ganz viel damit zu tun. Genau, diese zwei Pizza-Team-Größe, das, ich weiß gar nicht, wurde mal Jeff Bezos zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob er der Autor von diesem Konzept ist, wo sie das bei Amazon eingeführt haben, dass sie keine Teams haben wollen, die größer werden als das, weil dann einfach der Team-Overhead irgendwann zu groß wird. Aber das ist definitiv ein guter Indikator, wo man sagt, okay, ein Team ist nicht mehr effizient, wenn es größer ist als das. Und genau, dieser Micro-Frontends-Ansatz, also zu sagen, wir teilen das vertikal. Ich habe irgendwie ein Stück inklusive UI und Backend und ein anderes Stück inklusive UI und Backend, ist halt eine Antwort darauf, wie man diese Teamteilung oder effizienter mit einer bestimmten Anzahl von Leuten an der Software arbeiten kann. Im Gegensatz zu so einem horizontalen Schnitt, wo ich sage, ich habe mein Backend-Team und mein Frontend-Team und die treffen sich regelmäßig, um ihre Schnittstellen zu sprechen.
Und das, was du beschreibst, ist ja, trifft jetzt wahrscheinlich nicht auf den Sportverein zu, der seine private Homepage hostet. Das klingt ja nach relativ großen Projekten, ne? Also kannst du das vielleicht verorten, für wen das interessant ist? Weil 30 Entwickler, das ja, klingt schon mal mächtig.
Genau, also das ist in der Tat ein Muster, auch wenn man guckt, wer das noch so einsetzt, welche Firmen das adaptieren, das sind in der Regel alles große Firmen, ne? Also oft ist es halt wirklich getrieben durch durch die Notwendigkeit zu skalieren und mit mehreren Teams an einer Geschichte zu arbeiten. Und ja, also wenn ich privat eine Seite bauen würde, dann würde ich nicht Micro-Frontends einsetzen. Das könnte ich zwar tun, weil ich da Bock drauf hätte auf die Technik, aber wahrscheinlich würde mir das nur mehr Schmerzen und mehr Overhead bringen. Genau. Ich kriege auch immer mal wieder Anfragen mit hier, wir sind drei Entwickler, wir haben gelesen, dass Micro-Frontends irgendwie eine coole Technik ist und wir machen noch Microservices im Backend und so und überlegen, das jetzt auch im Frontend zu machen. Also wenn man nicht irgendeinen super guten Grund dafür hat, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, es gibt auch noch technische Gründe, warum man das vielleicht haben will, würde ich in der Regel immer dazu raten, das eher an der Teamgröße und an der Teamskalierung festzumachen. Genau.
Okay. Drei Entwickler haben dich angefragt. Ja gut, würde ja eigentlich passen. Ne? Der eine macht Angular, der andere macht React, der andere macht Vue.
Ja, das ist genau das
Thema. Bisschen overengineert also, vielleicht, ja.
Ja, also klar, wenn es persönliche Präferenz ist und die drei Entwickler sich nicht auf eins einigen können, dann kann man das natürlich auch benutzen. Das ist vielleicht aber ein bisschen ineffektiv. Aber was immer mal wieder vorkommt auch, ist, dass man sagt, ich habe hier ein, was auch immer, Magento-basiertes Shop-System, das benutzt irgendwie PHP und was auch immer. Und ich habe jetzt aber noch irgendwie Blocksystem oder noch irgendwie ein weiteres System, was ich auch am Start habe, was aber einen komplett anderen Tech-Stack verwendet. Also das ist irgendwie gar nicht miteinander so richtig kompatibel. Das eine ist vielleicht eine Single-Page-App, das andere nicht oder wie auch immer. Die Techniken, die man bei Micro-Frontends nachher verwendet, also um dann wirklich die UIs der unterschiedlichen Systeme miteinander so zu verbinden, dass der User das nachher nicht merkt, die kann man natürlich auch verwenden, um einfach zwei Systeme, die man hat oder die man haben will, wie auch immer, um die miteinander zu verbinden, um wirklich zu sagen, diese beiden Welten verheirate ich damit und dann würde man die gleichen Techniken verwenden. Ob man dann das eine Micro-Frontend-Architektur nennt oder nicht, das ist dann, also ist sowieso nicht so wirklich spannend, aber das kann definitiv ein Use Case sein. Und ein anderer Punkt, wo das auch vorkommt, ist halt so ein Migrationsszenario. Also stell dir vor, du hast ein Team mit, keine Ahnung, 10 Leuten, die arbeiten auch effizient miteinander, wie auch immer, und die haben, also hat man jetzt letztens gesagt, hat noch eine Anfrage, haben eine Anwendung, die ist irgendwie in Angular gebaut, in Angular 1 meinetwegen. Sie wollen jetzt aber auf einen anderen Technologie-Stack, sie wollen jetzt irgendwie auf Vue.js wechseln. Und da kann man den Big Bang machen, dass man erst alles neu in Vue.js aufbaut und das alte dann nachher irgendwie austauscht, abschaltet. Aber zu sagen, ich migriere das seitenweise oder komponentenweise und mische diese beiden Techniken miteinander, sodass ich eigentlich die Angular-Anwendung habe und ich ersetze immer wieder Teile dadurch durch Vue-Anwendungen lasse das Angular quasi langsam ausfaden, das geht natürlich genauso. Und auch da ist es so, dass die Techniken, die man dafür verwendet, halt genau die gleichen sind wie die Techniken, die ich verwenden würde, wenn ich zwei separate Teams hätte, die aus organisatorischen Gründen voneinander getrennt sind.
Mhm. Aber es ist ein gutes Beispiel, was du bringst. Das heißt, ich muss nicht alles neu entwickeln, sondern ich kann diese Micro-Frontends ja auch quasi nutzen für Migrationsfahrt. Also damit ich es nochmal verstehe, ne, ich habe irgendwie einen alten PHP-Shop und jetzt sage ich, unsere Entwickler meckern vielleicht ein bisschen, die wollen den neuen heißen Kram machen und die Fachlichkeit drückt auch. Dann kann ich quasi, so habe ich dich zumindest verstanden, Teilbereiche austauschen, einzelne Fragmente hast du es, glaube ich, genannt, ne, durch neue Technologien und nach quasi up-to-date sein und so ein bisschen unabhängig von der Basis. Ne?
Genau, das ist auf jeden Fall eine Sache. Also selbst wenn wir, also auch bei den größeren Projekten, die wir jetzt durchgeführt haben, wo wir, keine Ahnung, letztendlich 5 Teams aufgestellt haben, die unabhängig voneinander entwickeln, ist es in allen von den Fällen, die ich mich erinnern kann, so, dass es vorher auch ein Altsystem gab, ne? Also einen Monolithen, Frontend-Monolithen oder teilweise auch eigentlich so einen kompletten Monolithen, der halt abgelöst wurde. Und in der Regel, oder ein Weg, den man da definitiv gehen kann, ist halt sagen, wir lassen den Monolithen leben, aber ersetzen ihn einfach Stückchen für Stückchen durch dann die neu entwickelten Systeme. Ich glaube, in der Architektur ist das oft auch unter diesem Strangler-Pattern, also so die Schlingpflanze, die etwas umhüllt, bis es dann nachher nur noch sie selber ist. Ich glaube, das ist ein bisschen ein fieses Bild, aber das passt, glaube ich, ganz, ganz gut dazu. Also das Alte wird so Stückchen für Stückchen umschlungen und unnötig gemacht.
Also es ist quasi neben diesem Skalierungsproblem, das es löst, ne, indem du das quasi Software stückelst und dann einzelne Fragmente auslieferst, kann das auch helfen bei der Migration von größeren Systemen, habe ich jetzt so rausgehört. Ne? Jetzt hast du eben auch gesagt, du kriegst viele Anfragen, Entwickler fragen dich, dieses Micro-Frontends, hast du das eigentlich erfunden? Oder wo kommt das eigentlich her? Ich weiß zumindest, dass du ein Buch dazu geschrieben hast. Deswegen hatte mich eine Kollegin tatsächlich letztes Mal gefragt, ob du der Erfinder von Micro-Frontends bist. Dein Statement dazu.
Nein, ich habe das nicht erfunden. Ich also ich hatte wahrscheinlich Glück mit dem Namen und mit dem, was ich damals gemacht habe. Genau, also wir haben in, ich weiß nicht, 2006 war das, glaube ich, haben wir das erste Projekt gemacht. 2016, das erste Projekt gemacht, wo wir dieses, benutzen wir eigentlich den Begriff Microfront jetzt auch gar nicht, sondern nennen das immer Vertikalisierung. Wir haben ein Projekt gemacht, wo wir mit mehreren Teams zusammen ein großes Shop-System quasi entwickelt haben mit dieser Technik, unterschiedliche Teams, die ihre eigenen Frontends mitbringen. Und danach haben wir noch ein weiteres Projekt gemacht und dann habe ich irgendwann Zeit gehabt, mich mal hinzusetzen und mal diese Learnings, die wir hatten, ne? Wie macht man das eigentlich? Wie ändert sich das eigentlich, wenn wir nicht mehr statisch generiertes HTML haben, sondern wenn wir eine Single-Page-App zum Beispiel haben? Ne? Wenn ich irgendwie React verwende, dann ist das was ganz anderes, also HTML ineinander packen, so mit String zusammenfügen, das ist relativ einfach, irgendwie eine Single-Page-App in eine andere zu embedden, bringt schon einen ganzen neuen Satz an Fragen in der Regel mit. Genau, und zu dem Thema habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben gehabt und relativ überschneidend dazu kam in einem Technology-Radar, also das ist so eine Publikation, die Thoughtworks viermal im Jahr veröffentlicht, kam der Begriff Micro-Frontends irgendwie auf und ich habe mir die Beschreibung durchgelesen und sie sprechen davon, eine Anwendung in Teile zerteilen, wo unterschiedliche Teams autonom voneinander Frontend bis Backend und Infrastruktur quasi betreiben und die ihre Software unabhängig voneinander deployen und entwickeln können und habe die Beschreibung gelesen und gedacht, okay, das ist genau das, was wir jetzt auch gemacht haben in den letzten Projekten, wo wir ganz viel gelernt haben. Und abgesehen, dass die Domain microfrontends.org noch frei war und habe gedacht, komm, die registriere ich mir und habe dann unsere Erfahrungen, unsere Learnings, das, was gut funktioniert hat, was schlecht funktioniert hat, da so ein bisschen zusammengeschrieben auf dieser microfrontends.org-Seite. Genau, in der Zeit gab es dann auch noch ein paar andere Firmen, die einen ähnlichen, ähnliche Erkenntnisse gemacht hatten wie wir, die dann auch was dazu geschrieben haben. Und so ist das dann, hat sich dieser Begriff und die Bewegung um dieses Microfrontends drumherum so ein bisschen gefunden zu der Zeit. Genau, das ist eigentlich ganz nett. Das heißt, wenn man auf microfrontends.org geht, die Seite gibt es schon relativ lange, die taucht auch in den Google-Suchergebnissen weit oben auf, aber ich bin nicht der Erfinder davon. Der Begriff gab es vorher schon, die Technik gab es definitiv vorher schon. Also das ist auch nichts, was wir jetzt bei Neuland neu erfunden haben. Also bei diese Technik mit unterschiedliche Teile kommen von unterschiedlichen Teams, ist es was Amazon schon seit sehr langem nachgesagt wird, dass sie das tun. Also schon früh in den 2000ern, glaube ich.
Oh, okay. Ist ja oft so, dass man bestehende Dinge quasi einfach kombiniert in irgendeiner Form, dann gibt es einen schönen Begriff, ne? Dann wird es ein Buzzword und dann geht es ein bisschen viral. Aber ist ja spannend zu sehen. Also die Webseite packen wir auch in die Shownotes, gerne raufschauen, da sieht man ein bisschen die Erfahrung von dir und Neuland zu dem Thema. Und du hast jetzt eben noch Amazon gesagt, ein Thema, was mir noch eingefallen ist, ne, welches Problem man mit Microfrontends auch löst, ist Resilienz, ne? Also ich nehme das ganz oft bei Kunden wahr, dass diese Uptime immer wichtiger wird, ne? Das Teil, also wenn irgendwas schief geht, dass bestimmte Teilaspekte der Seite, zum Beispiel der Login, also eher kritische Sachen, ne, wenn wir im E-Commerce-Umfeld sind, Login, ADS, Checkout, dass die quasi up to date sein müssen und nicht down sein dürfen, ne? Das ist ja, glaube ich, so habe ich dich verstanden jetzt auch was, wo Microfrontends drauf einzahlen können, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also die Idee, die Software halt in Streifen zu schneiden, die halt wirklich unabhängig voneinander, auch eine unabhängige Laufzeit voneinander haben. Sprich, wenn ein, ich nenne es mal Streifen, also ein Teil down ist, keine Ahnung, in einem Online-Shop, wenn man Glück hat, ist nur der mein Kontobereich down, hätte ich was gesagt. Das heißt, es kann auch weiter Umsatz passieren, aber man kann nicht gucken, wie der Status seiner Bestellung ist. Ist aus Business-Sicht viel besser, also dass dann nur der mein Kontobereich down ist und diese Seiten einfach nicht funktionieren und was Leeres führen, als wenn so ein Ausfall halt wirklich den kompletten Shop nach unten ziehen würde. Von daher ist Resilienz und dass die Sachen unabhängig voneinander funktionieren können, auf jeden Fall wichtiges Thema. Und was ja auch noch da mitkommt mit dem Thema ist Risiko, Deployment-Geschwindigkeit und was sich auch Teams halt zutrauen. Ne? Also wenn ich ein Team habe von, keine Ahnung, 5, 6, 7 Leute und die sind verantwortlich zum Beispiel für die Artikeldetailseite und alles, was irgendwie mit der Artikeldetailseite zu tun hat, dann wird es diesem Team viel leichter fallen, Deployments, Aktualisierungen, vielleicht auch mal eine Migration oder ein Refactoring an ihrem System zu machen, wenn sie wissen, dass das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass es einen Fehler gibt auf ihrer eigenen Seite, den UI-Teilen, die sie wirklich verwalten. Und das können sie unterherstellen, das haben sie auch im Kopf und auch im Blick. Wohingegen, wenn ich an einem Monolithen arbeite, wo das eine riesige Codebasis ist, ist es viel schwieriger, diese Sicherheit zu haben. Oder da habe ich diese Sicherheit eigentlich nicht. Da kann ich nicht sagen, ah ja, ich mache hier dieses Refactoring und ich bin mir aber nicht sicher, ob da nicht doch vielleicht irgendwie eine Klasse noch im Bestellprozess verwendet wird und irgendwo ein Fehler auftaucht auf einer Seite, die ich gar nicht getestet habe und so. Also dieses kleinere Error Boundaries zu haben und kleinere Teile, um die man sich eigentlich selber kümmern muss, ist definitiv auch nochmal ein wichtiger Punkt bei diesem Konzept, also diesem Kopplungskonzept vor allem.
Okay, also habe ich so verstanden, die Teams können schneller werden, ne, weil sie schneller und leichter deployen können, also hast du es, glaube ich, gesagt, und Teilfragmente mehr ausprobieren können. Ne? Vielleicht Monolith nochmal erklärt, weil du es eben verwendet hast, das ist halt ein großes Stück Software, das da mal historisch gewachsen ist, ein Stück, und wenn jetzt mehrere Teams an dem arbeiten, dann ist es immer wieder schwierig, da Teile so mal zu experimentieren auch, ne, weil man Software als Ganzes ausliefern muss, und das ist, so habe ich dich jetzt verstanden, ist bei Microfrontends ein Riesenvorteil, dass ich Teilfragmente einfach mal ja austauschen kann, und ich kann ja auch experimentieren, ne? Ich könnte ja quasi sagen, ich habe ein monolithisches System, möchte mal ausprobieren, ob dieses neue Framework oder also im fachlichen Grund, ich tausche Teilfragmente aus und kann das quasi immer wieder ja ablösen in der Form, ne? Genau.
Okay. Also ein spannender Punkt, nochmal vielleicht eine Sache aus der Praxis. Da hatten wir jetzt im letzten Jahr an einer größeren, firmeninternen Software auch mit 6-7 Teams gearbeitet, die alle, da haben wir Vue.js, alle Teams haben Vue.js verwendet. Das sind aber de facto unterschiedliche Vue.js-Anwendungen also jedes Fragment ist quasi eine eigene Vue.js-Anwendung und die unterschiedlichen Seiten halt auch. Und die Mitarbeiter haben mit diesem System gearbeitet, und da stand jetzt das Thema Vue 2 auf Vue 3 Migration zum Beispiel an. Und das ist ein relativ großes Thema, auch weil da verhältnismäßig viele Breaking Changes und Risikosachen mit drin waren. Und in dem Szenario fiel es uns zum Beispiel relativ leicht zu sagen, wir suchen uns ein kleines System aus, irgendwas, keine Ahnung, ich glaube Notifications waren das, die irgendwie von der Seite reinploppen und dann irgendwie so eine Notification-Historie gemacht haben. Und bei dem System trauen wir uns mal, das Upgrade zu machen. Das heißt, da haben wir ein Upgrade gemacht und geguckt, das auch wirklich live gebracht und geguckt, ob es da zu Fehlern führt, und haben dann da auch Dinge beigelernt. Aber das Risiko ist halt viel geringer, es nur in so einem kleinen System, Subsystem quasi zu deployen, auf die Straße zu bringen, als wenn wir das für die ganze Anwendung hätten ausrollen sollen. Das hätte dann sehr viel mehr, also Aufwand, aber auch natürlich Stress und Koordination gekostet. Und das ist natürlich auch nett. Selbst wenn ich davor habe, nicht Technologien zu mischen und sage, ich will eine sehr homogene Micro-Frontend-Landschaft haben, alle benutzen Vue.js zum Beispiel, ist so ein Versionsupgrade auch was im Alltag immer eine Rolle spielt, obwohl das auch Vorteile bringen kann.
Jetzt hast du schon viele Vorteile genannt, ne? Also das ist keine Antwort auf Skalierung sein, ich kann Teams enablen, schneller zu deployen, ich bin resilienter. Was sind denn so die Nachteile? Weil da kann ja auch so ein bisschen technischer Overhead mit drin sein, oder? So klingt das so ein bisschen, ne?
Genau, also definitiv. Also zu sagen, also eine Frontend-Anwendung oder generell eine Anwendung zu bauen, ist immer leichter als ein verteiltes System zu bauen. Und de facto habe ich ein verteiltes System, wenn ich jetzt sage, ich habe, selbst wenn ich nur so einen Zweierschnitt habe, wie wir es am Anfang projiziert haben, ne, also einmal die Shop-Strecke und einmal den Warenkorb, dann müssen sich auf einmal diese beiden Teile miteinander unterhalten. Wenn der Warenkorb zum Beispiel, so ein Mini-Warenkorb, irgendwie in die Shop-Strecke, in den Header eingebaut werden soll, muss man sich darüber unterhalten, wie funktioniert das eigentlich, ne? Welche Daten müssen übergeben werden und muss überhaupt was übergeben werden? Ich brauche irgendwie Integrationsmuster, also irgendwie ein definiertes Format, in dem ich dieses Einbinden des anderen quasi mache. Das ist alles Overhead, den ich mir bei einem Monolithen einfach komplett schenken kann. Also wenn ich nicht den Schmerz habe, dass mir mein Monolith, dass der mich drückt, also dass der mir wehtut, dass ich sage, ich werde langsam dadurch, oder ich traue mich nicht, Continuous Delivery anzufangen, weil vielleicht passieren dann schlimme Dinge und so. Wenn ich diese Schmerzen alle nicht habe, würde ich auf keinen Fall auf so eine Micro-Frontend zwischen Leiden jetzt das Frontend-Teile-Architektur wechseln. Anderer Punkt, der wird auch oft genannt und ist auch ein valider Punkt, ist auch Performance. Also wenn ich sage, ich habe zwei autonome Anwendungen von Team 1 und von Team 2, dann bringen die jeweils halt auch Code mit. Ne? Wenn das super effiziente und gut gemachte Anwendungen sind, dann ist das vielleicht nicht schlimm, weil die wirklich auch nur den Code mitbringen, den die selber brauchen. Wobei du weißt das ja auch, also moderne Frontend-Entwicklungen, da sind dann schnell auch mal Libraries und jetzt installieren wir hier nochmal, wir haben gerade schon Framework-Namen genannt, noch ein Vue.js mit rein und machen dann hier noch was und jetzt wollen wir noch einen State-Manager haben und so. Dann habe ich auf einmal eine ganze Menge an Software, also Third-Party-Software, die so in meinen Code rein integriert ist, die ich auch mal mit ausliefern muss. Und die habe ich natürlich zweimal, wenn ich jetzt sage, beide Teams sind komplett autonom und bauen ihr eigenes Frontend. Und es gibt dann Techniken, dafür, dagegen hätte ich fast gesagt, um diese Redundanzen zum Beispiel, um die zu vereinheitlichen. Also wenn man sagt, ich hatte das ja eben schon, man einigt sich darauf, teamübergreifend, dass man so eine homogene Landschaft hat, im Sinne von alle benutzen zum Beispiel Vue.js, dann braucht man die Vue.js Vendor Library nicht zwingend drei oder n-mal laden. Ne? Dann reicht es auch, wenn die einmal geladen wird, sofern auf der gleichen Version operiert wird. Da gibt es auch Techniken. Module Federation ist eine spannende Technik in dem Bereich. Können wir vielleicht heute nicht so im Detail darauf eingehen, aber wenn man mal ein bisschen weiter gucken will, Module Federation ist definitiv spannend. Das ist so ein Peer-to-Peer-Ansatz, wo man sagt, hier die Anwendung, wenn die zweite Anwendung geladen wird, guckt sie, ob die erste Anwendung vielleicht schon Teile Libraries mitgebracht hat, die sie wiederverwenden kann. Das heißt, da ist so ein On-Demand-Code-Reuse-Konzept drin. Ich kann aber auch ganz klassisch sagen, irgendwie ja, die Standard-JavaScript-Dateien stelle ich irgendwie bereit auf einer zentralen Stelle und die einzelnen Teams bauen das nicht mit. Aber also ja, Performance ist definitiv ein Thema, wo man auch ein Auge drauf haben muss. Genau, wobei ich damit, glaube ich, nicht anfangen würde. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine neue Seite aufbauen würde, dann ist Performance wichtig, aber es ist jetzt nicht das Killer-Argument. Also in der Regel kriegt man es immerhin auch eine Micro-Frontend gebaute Seite mit guter Performance nachher auf die Straße zu bringen, wenn das notwendig ist.
Jetzt hast du gesagt, technischer Overhead, habe ich so verstanden. Dann Kommunikation zwischen den Teams, ne, wegen Schnittstellen und dergleichen. Und Performance ist immer ein Thema, ne? Gerade wenn man mit Leuten, die so ein bisschen Marketing oder SEO getrieben sind, ne, ist immer ein Riesenfaktor mit dem Google Page Speed Ranking und dergleichen, ne? Genau wie, aber ein Punkt, der mir immer wieder aufkommt, auch in vielen Kundenprojekten, ist, dass UX und Design immer eine wichtige Rolle einnehmen. Ne? Die Experience soll gut sein über die ganze Customer Journey. Wie sind da deine Erfahrungen? Man muss sich ja dann wahrscheinlich auch mit den Leuten quasi in jedem Team besprechen. Und wenn der Button, und tatsächlich ist das ein aktuelles Problem im Kundenprojekt, die Buttons sind jetzt nicht mehr eckig, sondern die werden jetzt rund. Und die UXler müssen in ich glaube, 12, 13 Teams rennen und das erzählen. Wie sind da deine Erfahrungen? Ist das ein Problem oder?
Es ist definitiv ein Thema. Also neben Performance ist das Thema einheitliches Design immer das, also mindestens das zweite, was genannt wird als, aber wie macht man denn das eigentlich? Beziehungsweise ist es auch wahrscheinlich schwierig. Und ein bisschen ist das natürlich auch so. Also das ist natürlich auch so. Wenn ich zwei Teams habe, im Optimalfall vielleicht sogar mit zwei unterschiedlichen Designern, die sich jeweils ausdenken, wie das aussieht, dann kann man sich ganz gut vorstellen, dass das halt nicht so einheitlich sein wird, als wenn man das Ganze in einem Team machen würde. Und eine Entwicklung, die auch über die letzten Jahre sich stark professionalisiert hat, also auch in den meisten Firmen, ist halt das Thema Designsystem, also dass man firmenübergreifend so eine einheitliche Designsprache, das, was du gerade gesagt hast, ne, Buttons sind bei uns immer rund und haben bei uns immer folgende Charakteristika, dass man das A definiert und B, da auch wirklich eine technische Ableitung von hat, also Thema Pattern Libraries, also dass ich so einen Software-Baukasten quasi entwickle, der es den Teams halt leicht macht, immer den aktuellen Stand des Designs quasi zu haben. Ne? Also in der einfachsten Form, das kennen wahrscheinlich die meisten, ist sowas wie ein Bootstrap oder so, wo ich irgendwie so ein globales CSS habe und ich muss nur die richtigen Klassen irgendwie an meinen Button reinschreiben und das teilt sich dann gleich richtig. Aber die Stufe da drauf, also das, was wir eigentlich auch mal probieren anzustreben, ist halt wirklich so eine Komponentenbibliothek zu haben. Also weniger so, ich habe eine globale CSS-Datei, sondern mehr im Sinne von, ich habe auch wirklich eine abstrakte Komponente oder eine Komponente in der Technik, die ich verwende, eine Vue.js-Komponente, eine Angular-Komponente, ne, was auch immer, eine Web-Komponente vielleicht auch, für den Button. Und der Button hat definierte Zustände. Der hat irgendwie einen, es gibt primären Button und sekundären Button und beide gibt es in deaktiviert und in aktiviert oder sowas. Wo ich auf dieser Ebene als Team sagen kann, okay, hier brauche ich den primären Button und unter folgenden Bedingungen soll der aktiviert, deaktiviert sein. Und ich habe eine Pattern-Lib, die ich irgendwie als Bibliothek bereitgestellt habe, zentral. Das muss natürlich auch irgendjemand tun, die muss irgendwo herkommen. Aber an dieser zentralen Stelle, wo die Pattern-Lib lebt, können halt auch Updates dann durchgeführt werden. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt entschieden, unser Designsystem hat entschieden, es gibt noch einen dritten Button-Zustand oder Button sollen jetzt alle irgendwie 3 Pixel größer sein, als sie vorher waren. Und dann müssen die Teams halt noch hingehen und auf die nächste Version ihrer Pattern-Lib aktualisieren. Aber wie dann genau die visuelle Veränderung ist, ne? Also ob der 3 Pixel größer oder kleiner ist, ist dann für die eigentlichen Teams, wenn man diese Art von Abstraktion geschaffen hat, dann wieder irrelevant. Die verwenden das dann einfach und haben dann hoffentlich die richtigen Metaphern, die richtigen Designsprachen, wie dann das Designsystem, was dem zugrunde liegt. Aber das ist definitiv was, wenn man so ein Micro-Frontend-Setup einführt und noch kein Designsystem oder eine Pattern-Lib hat, würde ich immer empfehlen, das gleich mitzumachen oder da vom Start an gleich eine Systematik drin zu haben, die nicht nur das einmalig quasi macht, sondern auch wirklich so ein, wie update ich das Ganze und wie sind Designänderungen, wie propagieren die so durch die Teams durch, dass man sich da im Vorfeld Gedanken darüber macht, weil es ist sonst eine sehr undankbare Aufgabe, das hast du gerade beschrieben, was durch die Teams zu tingeln und zu gucken, was haben die denn gerade und denen dann jeweils eine To-Do-Liste zu schreiben, was sich da verändern soll. Das macht, glaube ich, aus der Design-Sicht keinen Spaß und macht auch auf der Entwickler-Sicht keinen Spaß.
Vor allem hast du gesagt, diese Design-Komponenten, dass die im Idealfall in der Programmiersprache sind oder in der Framework-Sprache, meinetwegen Vue. Oft, und das hast du ja auch schon angedeutet, man kann ja im Frontend-Kontext nehmen, was man möchte. Ne? Also man kann Vue, React und Angular theoretisch kombinieren. Ob das sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber wir haben teilweise auch schon Teams gehabt, wo dann quasi Design-Library in HTML ist, also quasi ohne Framework, und die Teams das dann quasi migrieren mussten, ne, weil man von außen nicht gesagt hat, weil natürlich will man eine Autonomie von den Teams, aber du musst auch, glaube ich, sagen, bestimmte Leitplanken sind gesetzt, wie zum Beispiel nehmt bitte Vue. Ne? Wie sind da deine Erfahrungen? Also hast du schon in gemischten Teams gearbeitet, wo dann React und Vue gemischt wurde als Beispiel?
Ja. Also es ist auch ein Thema, was immer wieder kommt. Ich, in einem späteren Technology-Radar, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, gab es, also haben sie nochmal einen neuen Begriff definiert und der hieß Micro-Frontend-Anarchy, also die Micro-Frontend-Anarchie, so nach dem Motto, okay, jetzt haben wir getrennte Systeme voneinander, jeder kann machen und deployen, was er möchte. Und alle möglichen Teams denken sich jetzt halt suchen sich ihren Favorite-Tech-Stack quasi aus. Ne? Das kann man natürlich machen. Die Teams können das meistens auch immer begründen, warum sie das gemacht haben. Ich würde aber inzwischen auf jeden Fall dazu tendieren, eher Richtung klarere Vorgaben zu machen. Also das ist schon eine gewisse Homogenität da zu haben. Also es ist dann immer spannend, an welcher Ebene man aufhört. Ne? Also benutzt man TypeScript, benutzt man kein TypeScript, kann man sich drüber streiten. Vielleicht will man aber auch sagen, nee, alle Teams benutzen das oder benutzen das halt nicht oder wie auch immer, um auch den Austausch zwischen den Teams leichter zu machen. Und bei Frameworks würde ich das umso mehr sehen. Also gerade wenn man mit schwergewichtigeren Frameworks unterwegs ist und wie Vue.js, selbst modernes Vue.js, da kommt immer noch eine ganze Menge Kilobyte quasi mit, die einfach on top sind, die ich laden muss und sowas wie diese Libraries vereinheitlichen, die nur einmal runterladen. Das kann ich natürlich auch nur dann machen, wenn die unterschiedlichen Teams das Gleiche verwenden, ne? Nicht, wenn die alle was Unterschiedliches verwenden. Also es ist definitiv ein Spannungsfeld, aber ich wäre da eher auf der guck, dass das möglichst homogen ist, weil man dann auch so Sachen machen kann, wie das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also die Pattern-Lib kann dann, die muss dann gar nicht so super abstrakt im Sinne von, hier ist eine Doku-Seite, nehmt euch das raus, was ihr braucht, sondern wirklich im Sinne von, nee, hier sind Komponenten, die könnt ihr einfach verwenden, das macht sogar euren Alltag leichter. Und das Thema Updates und wie gehen wir eigentlich damit um, hat man dann auch gleich in so eine, in eine konkretere Form gebracht, mit der man dann auch arbeiten kann.
Also schon mal ein Learning, dass man sich auf bestimmte Sachen einigt, ne? Vor allem, wenn man jetzt mal eine Flughöhe höher geht, aus Ressource-Management-Sicht, du kannst ja auch leichter Entwickler zwischen Teams tauschen. Ne? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn die einen sagen, wir haben Tailwind und Vue und wir anderen haben Bootstrap und React, dann ist die Einarbeitungszeit, glaube ich, relativ immens. Ne?
Genau, also Entwickler können untereinander tauschen, ist definitiv ein Argument, aber auch in der Tat dieses gegenseitig aushelfen, das sehe ich auch immer wieder, ne? Also dieses Thema, wir hatten eben diese Vue 2 auf Vue 3 Migration zum Beispiel angesprochen, das ist total hilfreich in so einem größeren Austausch, und jetzt kommen wir vielleicht auch mal in so Austauschformate, ne? Ich habe unterschiedliche Teams, in jedem Team sitzen Frontendlerinnen drin, die an ihrem Teil der Software arbeiten. Fachlich haben die meistens relativ wenig Überschnitt. Ne? Also die Leute, die sich um Zahldaten kümmern, denen ist wahrscheinlich relativ egal, wo die Artikeldaten herkommen oder wann das nächste Marketing-Newsletter rausgeht. Nichtsdestotrotz, wenn die alle mit der gleichen Technik arbeiten, haben die doch eine Schnittmenge. Und was wir auch immer als ein Ritual oder als eine Form quasi einführen bei den Projekten, dass es dann so ein Austauschformat gibt. Wir nennen das oft Gilden oder Community of Practice, ist ein Begriff, der was Ähnliches meint, wo es so eine Regel gibt, dass man sich irgendwie in der Gruppe, so Querschnitt, ne, so Frontend-Entwicklerinnen aus allen Teams, regelmäßig trifft und dann einfach über aktuelle Sachen spricht. Also vielleicht hat ein Team ein Problem, wo es irgendwie Hilfe gebrauchen kann oder nochmal bei den anderen hören will, ob sie schon mal was mit, was auch immer, Formularvalidierung in einer bestimmten Ecke gemacht haben, wo sie jetzt zum ersten Mal Kontakt mit haben, wo man sich was abgucken kann von einem anderen Team. Ne? Also das ist total hilfreich. Also A, diesen Austausch zu haben, natürlich ist hilfreich, aber wenn dann alle noch mit dem gleichen Handwerkszeug unterwegs sind, dann kann man da viel besser auch in die gegenseitige Hilfe gehen und sich was abgucken.
Das ist ein guter Punkt. Ne? Die Teams sind natürlich relativ autonom in diesem Micro-Frontends-Kontext, bauen auch an anderen Fachlichkeiten, ne? Aber am Ende, wenn du dasselbe Fundament hast, kann man von den Leuten lernen. Ne? Du hast, wie gesagt, das Beispiel gesagt mit Vue 2 auf 3. Auf Dauer muss das jedes Team machen. Ne? Und wenn man da Synergien hat und Performance aufbauen kann auf Basis der Erfahrung der anderen, ist das super praktisch. Ne? Jetzt hast du relativ viel über Webtechniken gesprochen. Ne? Ich glaube fast nur. Sind denn Micro-Frontends reine Web-Techniken oder kann ich die auch quasi im nativen Kontext, ich nehme mal Beispiel App-Entwicklung, ist das da auch sinnvoll oder gibt es da Möglichkeiten, die Prinzipien von diesem Schneiden und so weiter auch zu nutzen?
Also der Bedarf ist auf jeden Fall da. Also der Begriff Micro-Frontends for Mobile ist auch was jetzt so, zumindest in den letzten beiden Jahren habe ich das verstärkt gesehen, dass der auch kursiert und dass Leute dazu so ihre Erfahrungen teilen, was für sie funktioniert und was nicht. Was natürlich am Web toll ist, ist, dass es ein offener Standard ist und es keinen Mittelsmann gibt. Ne? Also wenn ich eine App in den iOS App Store haben will, dann muss ich vorher durch den Release-Prozess von Apple durch oder durch den Prozess von Google, je nachdem, für welche Plattform ich halt gerade unterwegs bin. Und in der Regel redet man dann auch über ein Binary, was irgendwie an einer Stelle erzeugt werden muss, so in der klassischen Art. Was es verstärkt gibt, was wir auch beobachten, also vor allem im E-Commerce-Bereich, aber in anderen Bereichen auch, ist, dass man so ein bisschen in diese Welt der hybriden Apps geht. Also man hat noch eine native App, aber die ist eher so ein Rahmen oder vielleicht noch so eine obergeordnete Navigationsstruktur quasi, aber ganz große Teile des Contents sind einfach Webviews oder sind halt mit Webtechnik quasi gerendert. Da kann ich viele von den Integrationsmustern oder vor allem von den Mustern, die ich auch für den Webshop mache, da auch in der App verwenden. Also das gibt's durchaus. Ich glaube, es gibt die Firma Ionic, die amerikanische Firma, die haben auch so ein Compile-to, also mit Webtechnologie native Apps bauen, Framework entwickelt und die haben seit ein oder zwei Jahren, ich glaube, im letzten Jahr haben sie es rausgebracht, eine Technik, die sie Ionic Portals nennen, die halt genau so Komposition unterschiedlicher Web-Apps untereinander in einem nativen Kontext plattformübergreifend zum Beispiel machen. Also man sieht, dass sich da gerade was tut. Ich glaube noch nicht, dass es da irgendwie so einen Standard gibt, wo man sagt, das ist jetzt so das, was alle verwenden, um ihre nativen Apps halt zu schneiden und vor allem auch unabhängig zu deployen. Mit Webtechnik kann man das machen. Ne? Da kann man vielleicht sogar JavaScript in der App cachen und solche Dinge. Wenn ich native Apps baue, dann kann ich da nicht irgendwie nur Teile neu deployen. Da muss das ganze Ding irgendwie neu gemacht werden. Ist auf jeden Fall mehr Aufwand dahinter, genau. Aber also es gibt, wie gesagt, also kurz, es gibt, glaube ich, ich wüsste gerade nicht so die de facto Lösung oder ein Framework oder irgendwas, wo man sagt, das geht. Wenn man danach sucht, findet man aber auch schon Erfahrungsberichte von Firmen, die sich dann teilweise selber so Muster gebaut haben, ne? Also um möglichst nah daran zu kommen, um dann doch auf der Code-Basis vielleicht dann entkoppelte UIs zu haben, die dann aber nachher doch als ein Binary zum Beispiel von der zentralen Stelle submitted werden.
Das ist ein guter Punkt, ne? Also, dass Apps Webview-Komponenten haben, wo man quasi HTML reinladen kann, das gibt es jetzt schon länger, ne? Aber gerade das, was du beschrieben hast, dass dieser Veröffentlichungsprozess bei Apple und Google oft problematisch sein kann, ne? Weil du ja nachladen kannst, was du willst, ne? Sobald eine URL drin ist, sieht man das quasi bei der Überprüfung, aber was du nachlädst, ist dann immer problematisch, ne? Aber ich siehst du wie du, dass die Kunden oder die Apps immer mehr Richtung Hybrid gehen. Ne? Und mir fällt immer wieder Facebook da ein, das ist, glaube ich, ein bisschen her, ich weiß gar nicht, 2011 war das, glaube ich, die haben ja mit einer HTML5-App gestartet, die haben quasi auf das Webpferd gesetzt im App-Segment, sind dann aber auch umgeswitcht auf nativ. Damals war das, glaube ich, einfach ein Performance-Ding, aber die nutzen teilweise auch schon wieder Webviews. Ne? Also eine spannende Entwicklung. Aber habe ich so verstanden, dass Microfrontends quasi ein Ansatz sind für die Teilung von Applikationen aus dieser UI-Sicht oder Frontend-Sicht vielleicht und dass man das auch vielleicht in den Apps nutzen kann. Ne? Genau.
Genau, die Tatsache, das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass die Webtechnik, also auch Browsertechnik, ist ja auch deutlich besser geworden. Auch die Chips, die in den mobilen Geräten vor allem drin sind, haben krasse Sprünge gemacht in den letzten Jahren. Das macht halt auch, dass diese, also ich probiere mal zu erkennen, ist das jetzt nativ oder ist das jetzt Web, was ich gerade in meiner App vor mir liegen habe. In den meisten Fällen glaube ich, das erkennen zu können, aber es wird total schwer, das erkennen zu können. Ne? Und für den Endbenutzer ist der Punkt, glaube ich, schon seit längerem vorbei, wo eine gut gemachte Web-App, wo er das irgendwie unterscheiden kann von einer nativen App. Ne? Also dass es irgendwie ruckelt, komisch aussieht, länger lädt und einen komischen Seitenaufbau hat. Ne? Das sind alles Dinge, die das kann sein, wenn man diese Web-App ganz, ganz trivial und simpel macht, aber eine gut gemachte Web-App ist performancemäßig oft von den meisten Leuten nicht mehr zu unterscheiden, ja.
Und es ist auch schön zu hören, sag mal, als Webentwickler, dass man auch im App-Bereich quasi Fuß fassen kann. Da kleiner Pro-Tipp, wenn man quasi das Handy auf Offline macht und dann reloadet, dann kriegt man öfter mal so einen 404 Android-Fehler. Dann sieht man relativ schnell, dass das quasi eine Webview ist. Genau. Ja, dann haben wir viele Sachen zu Microfrontends gehört. Vor- und Nachteile hast du aufgefasst. Was kommt denn beyond Microfrontends? Was ist denn das nächste große Ding danach? Oder geht es noch kleiner, noch größer? Geht man wieder zu Fat Clients über? Oder vielleicht magst du da mal einen Blick in die Kristallkugel wagen?
Das ist eine gute Frage, Kristallkugeln und so. größer, kleiner, also wir sind immer ein großer Freund daran, das halt wirklich an der Teamgröße zu orientieren. Ne? Also das, wir nennen das, das, was wir bauen, auch oft, dass wir mehrere Monolithen quasi haben, also dass wir die Microfrontends so groß machen, wie es gerade fürs Team noch geht. Also da sehe ich jetzt auch gar keinen Trend in Richtung, alles wird irgendwie ein kleines Microfrontend. Also vor allem auch, weil dann die Overhead und die Nachteile, die wir eben erwähnt haben, dann halt an ganz vielen Stellen auftreten. Was ich spannend finde, ich habe, also gerade im Webbereich habe ich das Gefühl, wird mit Microfrontends zu arbeiten schöner und sauberer. So in den, also eine Technik, die wir verwenden, auch auf der Microfrontends.org-Seite wird die erklärt, ist Web Components, also eine Subapplikation, ein Fragment, so eine Teilapplikation, die halt in eine Webkomponente, was ein Standard ist, zu verpacken, ist eigentlich ein sehr schönes Muster. Und da finde ich ganz nett zu sehen, wie sich das über die Jahre verbessert hat, vor allem der Browser-Support in dem Bereich. Da war es, in meinen ersten Vorträgen, die ich gehalten habe, hatte ich mal so eine Folie, wo ich geschrieben habe, ja, das kommt jetzt bald in diesen Browser, mit diesem Polyfill kriegt man das jetzt schon hin. Und diese Folie konnte ich dann irgendwann rausnehmen, weil alle Browser das schon seit irgendwie längerer Zeit dann unterstützt hatten. Und da tut sich auch immer noch was. Also Thema, ich glaube, also das finde ich jetzt technisch spannend, Declarative Shadow DOM heißt das, wo es auch jetzt inzwischen einen Webstandard gibt, um so serverseitig gerendertes Markup und clientseitig gerendertes Markup irgendwie sauber miteinander zu verbinden, wo man nicht nochmal irgendwie ein Hack oder sowas braucht. Das hat jetzt, ich glaube, diese Woche oder sowas, hat die Technology Preview von Safari hat das Feature eingebaut gekriegt. Chrome kann das schon seit längerem, Firefox will das jetzt auch einbauen. Also es ist schön, dass man sieht, dass an der Front sich auch noch was tut, was diesem Muster einfach in die Karten spielt, wo man dann einfach viel weniger so Custom Code und Krams braucht für die Integration. Genau, das ist schön. Genau, Thema Import Maps ist sowas Ähnliches. Ne? Also wie lade ich eigentlich den Code eines anderen Teams und so. Das ist auch was, was eine ganze Zeit lang sehr theoretisch war. Und man sieht jetzt, dass es halt in die Browser reinkommt. Das ist sehr schön. Genau, und das Thema for Mobile hattest du eben schon angesprochen. Das würde noch auf meiner Beyond-Liste stehen. Ne? Also ich fände das spannend zu sehen, was da passiert. Also ob sich da auch vielleicht sogar auch auf den in den SDKs der großen Firmen. Also ich weiß, dass das Android-SDK schon also Ansätze hat, dass man eine App sehr stark modularisieren kann, im Sinne von, das fühlt sich eigentlich an wie zwei separate, die werden dann noch zu einem Binary gebaut, aber dass man so auf der Code-Basis diese Schnitte auch schon relativ tief machen kann. Fände ich spannend, also vor allem zu beobachten, was sich in dem Microfrontends-Bereich auf Mobile so tut. Und sonst viel weiter in die Glaskugel traue ich mich nicht zu schauen. Ja. Ich bin wahrscheinlich noch nicht visionär genug.
Naja, ich hätte sowas wie Metaverse erwartet, aber das ist, glaube ich, schon vielleicht wieder vorbei. wird sich zeigen. Aber spannend ist ja, dass du sagst, die Browser unterstützt es immer mehr, ne? Also ich weiß, Anfänge, wir haben ja thematisch da auch schon mal zu tun gehabt miteinander, da Web Components, das war alles noch immer relativ early und die Frameworks haben das dann quasi unterstützt, ne? Und weil du sagst, Android baut das ein. Das Schöne ist ja eigentlich, dass die GAFA-Konzerne, also Google, Amazon, Facebook und so weiter, dass die ja an ähnlichen Problemen stehen, ne? Und die Frameworks teilweise, die du auch genannt hast, ne, bis auf Vue ist, glaube ich, komplett frei. Angular von Google kommt und React von Facebook, ne? Also man profitiert auch von deren Pain und spielt da quasi, vielleicht nicht in derselben Liga, aber zumindest auf Augenhöhe technologisch, würde man vielleicht behaupten. Ne?
Genau. Ja, was in der Stadt auch, wo du es gerade ansprichst, ne? Was spannend ist, also generell das Thema Single-Page-Application, also ich habe eine, also da ist sogar der Name ja schon so, dass der eigentlich Monolith beinhaltet. Ne? Also ich habe ein JavaScript, ein Framework und das hat den Anspruch, die komplette Seite zu umspannen und mit dieser kompletten Seite was zu machen. Ne? Das ist, hört sich schon so an, als ob das eigentlich technisch sehr inkompatibel sein sollte mit dem Microfrontend-Ansatz. Technisch geht das dann meistens doch. Und auch da hat man gemerkt, dass über die letzten Jahre dann auch wirklich die Community gesagt hat, hier, was auch immer, Vue.js-Entwickler, dieser Use Case, dass ich eine Vue-Anwendung habe und da drin ist noch eine andere, ne, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil es eine andere Version ist, aber auch, weil ich Microfrontend spielen will, man merkt, dass das immer mehr aufkommt. Ne? Also, dass auch dadurch, dass es diesen Begriff Microfrontends gibt, auch diese Awareness viel stärker in diesen Libraries da sind und die sehr viel weniger Single sind quasi, ne, die Single-Page-Apps und auch dieses diese Komposition von mehreren, die nebeneinander wohnen können, mehr zu einem Standard-Use-Case wird und man sich nicht so sehr in diesem Edge-Case-Bereich bewegt. Das ist auch sehr schön und macht das Arbeiten damit sehr viel angenehmer.
Das können wir, glaube ich, sagen, ne? Auch wenn wir keine Glaskugel haben, Software oder Entwicklung wird komplexer, komplizierter, mehr Frameworks, mehr Standards und das betrifft ja nicht nur Microfrontends, ne? Aber das gehört dazu und ist ein spannendes Feld, auf dem wir uns bewegen. Okay, Michael, jetzt haben wir mal zusammengefasst, was so Vor- und Nachteile der Microfrontends sind, was es damit auf sich hat, welchen Pain man haben muss. Jetzt möchte ich als Webentwickler damit anfangen. Wie starte ich denn da am besten?
Wir können mit dem Self-Plug starten. Wir haben ja microfrontends.org eben schon erwähnt. Das ist diese Seite, die ich damals gebaut habe, wo ich zusammengeschrieben habe, wie wir das machen. Das ist bestimmt eine gute Ressource, um nochmal so einen kurzen Überblick zu kriegen. Auf der Seite sind auch noch mehr Ressourcen verlinkt. Generell ist der Begriff auch inzwischen sehr, sehr schön googelbar geworden. Also wenn man Microfrontends bei der Suchmaschine seiner Wahl eingibt, dann findet man Vorträge, aber auch in der Tat viel Material dazu. Es gibt inzwischen sogar die, also wenn irgendwas einen Weekly-Newsletter hat, dann kann man dem wahrscheinlich zuschreiben, dass es das geschafft hat und dass jetzt eine gewisse Mindest-Community darum auch existiert. Also es gibt auch einen Microfrontends-Weekly-Newsletter, den schreibe ich nicht selber, aber den habe ich abonniert und ich finde es auch spannend, über den drüber zu lesen, weil er so die so ein bisschen trendmäßig, dass das zusammensammelt, was in den letzten Wochen passiert ist. Kann man auch einfach mal abonnieren, also Microfrontends Weekly vielleicht mal suchen. Genau, und was nochmal spannend ist, aber das wird man dann bei dem Beschäftigen mit dem Thema auch feststellen, ich bzw. wir haben da so einen sehr organisatorischen Blick auf das Thema, im Sinne von, ich würde das machen, wenn meine Organisation, also ich will mehrere Teams haben oder sowas, das erfordert. Es gibt auch gerade bei so Lernressourcen ganz oft einen sehr technischen Blick darauf, im Sinne von, man steigt gleich mit diesem, was ich eben gesagt habe, Performance-Optimierung. Ich habe jetzt irgendwie drei Teams, die machen Vue und jetzt muss ich aber, meine erste Aufgabe muss jetzt sein, dieses Vue zu vereinheitlichen, dass es noch einmal geladen wird. Ne? da gibt es auch ganz viel, wo das gleich so in der Intro drin ist, also wo man gleich mit diesem Thema quasi anfängt. Das kann auch spannend sein, also Microfrontends Module Federations, das sehr oft zusammen verwendet wird, ist aus meiner Sicht aber nicht der Kern, ne? Also nicht das, warum ich das eigentlich machen will. Das ist eine Aufgabe, die ich auf der Strecke quasi lösen muss, und das gibt dann auch gute Lösungen dafür. Genau, aber da vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu stark, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, in dieser Optimierungstechnik verliert, weil die liegt sehr nahe und die ist auch spannend. Ich finde die auch spannend, aber das ist meiner Erfahrung nach nicht das, was nachher den großen Wert bringt. Ne? Also kann ich auch bei Monolithen bleiben, wenn es mir nur darum geht, jetzt irgendwie Tech-Problem zu lösen.
Genau, okay, da haben wir schon ein paar Quellen gehört. Und gut, dass du mal gesagt hast, ne? Wir haben jetzt in der Folge, sagen wir mal, größere oder höhere Flughöhe gehabt, so ein bisschen organisatorisch, wie man Sachen aufbaut. So tief in die Technik sind wir, glaube ich, teilweise abgerutscht, aber das ist auch okay. Aber da könnte man vielleicht nochmal eine zweite Folge machen für ein Spezialthema. Ne? Okay, dann hast du Quellen genannt, und ich glaube, was auch rausgekommen ist, man kann ja Sachen relativ leicht testen bei Microfrontends. Ne? Wenn man es thematisch ein bisschen verstanden hat vom Konzept her, kann man es einfach mal ausprobieren, und das kann jeder Entwickler quasi für sich selber oder auch in kleinen Teams das mal ein bisschen aufsplitten und dergleichen. Ne?
Genau, okay. Was ich vielleicht nochmal erwähnen kann, um bei den Self-Plugs noch ein bisschen weiterzumachen. Du hast ja gesagt, ich habe ein Buch geschrieben, es gibt Microfrontends in Action als Buch. Gibt es auch wirklich als Papierbuch, man kann es aber auch beim Verlag oder dem Buchhändler seiner Wahl auch als E-Book kriegen. Ich glaube, inzwischen gibt es auch eine Audible-Variante davon, also als Hörbuch. Das ist 2020 rausgekommen, ist aber jetzt nicht, also ich habe mich da an keinen Framework oder an keinen, was auch immer, Vue 2 oder sowas gebunden. Das heißt, da werden basale Konzepte und Muster quasi erzählt, und das ist so zeitlos, wie das sein kann für ein Buch, was sich natürlich dann doch wieder auch konkret mit Implementierungssachen beschäftigt. Aber das ist sicher spannend. Und was ich zusammen mit diesem Buch nochmal gemacht habe, ist eine Seite, die nennt sich the-tractor.store. Da kann man draufgehen, und das ist so eine Seite, da sind die ganzen Codebeispiele aus dem Buch so mit zum Ausprobieren quasi auf der Seite drauf, wo ich so wirklich die Integrationsmuster, die ich eben erwähnt hatte. Ich habe ein Team, das macht den Bestellprozess, und ein Team, das macht die Detailseite, und das muss jetzt irgendwie den Mini-Warenkorb von dem einen ins andere einbinden. Da kann man unterschiedliche Techniken sich dann auch wirklich angucken auf der Code-Ebene. Das funktioniert wahrscheinlich so auch, wenn man interessierter Entwickler ist, ohne dass man das Buch vor sich hat, wo man dann wirklich sich den Code angucken kann. Jedes Team hat quasi ein eigenes Verzeichnis, und ich kann reingucken, wie funktionieren diese Muster. Genau, das heißt, auf der Seite könnt ihr auch gerne mal gucken. Okay. Wenn ihr da ein bisschen Code haben wollt.
Packen wir natürlich auch in die Shownotes, und dein Buch, es scheint ein zeitloser Klassiker zu sein, so habe ich es zumindest rausgehört. Kann ich auch nur empfehlen, tatsächlich habe ich das auch schon zwei Kolleginnen empfohlen, die bei uns angefangen haben, um da in das Thema reinzukommen, insofern auch eine Empfehlung von mir. Okay, Michael, damit neigt sich's dem Ende. Wo kann man dich denn finden, wenn man außerhalb des Podcasts hier noch was über dich erfahren will?
Wo kann man mich finden? Also man kann meinen Namen immer googeln, findet man, glaube ich, auch Zahnärzte, das bin ich nicht. Aber unter dem Benutzernamen Naltatis findet man mich auf den gängigen Plattformen, auf GitHub, Mastodon und was man sonst auch so hat.
Okay. Genau. Dann, Michael, vielen Dank für deine Zeit. Spannendes Thema, und vielleicht hören wir uns demnächst in der Folge, wo es vielleicht tiefer ins Detail geht, aber das schauen wir mal.
Okay. Ja, danke. Würde mich freuen. Vielen Dank für das Gespräch, Markus.
Ciao.
Bis dann.
Das war unsere Folge zum Thema Microfrontends mit Michael Gers. Falls du noch weitere Wünsche, Feedback oder Anregungen hast, schreib doch gerne an podcast@neuland-bfi.de oder hör dir unsere andere Folge an zum Thema Domain-Driven Design mit Olaf Siebeling. Viel Spaß dabei.